von euch hatten einen Anrufbeantworter zu Hause? Oh, es sind doch noch einige, denn wir sind ja in einer Zeit, wo man Anrufbeantworter gar nicht mehr braucht. Es gibt ja Smartphones, da schickt man seine SMS oder WhatsApp oder was auch immer. Ich habe auch einen zu Hause, ich habe ihn sehr selten an, weil die meisten Kontakte gehen über das Smartphone, man braucht ihn fast gar nicht mehr. Aber vielleicht kennt ihr solche Sprüche, die man auf einen Anrufbeantworter drauf tut. Mal so einen ganz neutralen, guten Tag, Sie haben die Nummer von Nils und Angelika Dollinger gewählt, wir sind im Moment leider nicht zu Hause, bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine Nachricht, vielen Dank. So hört man das vielleicht manchmal. Ich finde das ein bisschen fantasielos. Wenn ihr euch mal ein bisschen schlau macht, was es da für ganz tolle Sprüche gibt, da gibt es zum Beispiel den Spruch, mein Name ist Band, Tonband. Ich habe die Lizenz zum Aufnehmen. Piep. Ist auch nicht schlecht, oder? Oder ein anderer Anrufbeantworter hat gesagt, hallo, ich bin der Anrufbeantworter von so und so. Leider ist der Anrufbeantworter ist kaputt. Entschuldigung, der Anrufbeantworter ist leider kaputt. Ich bin sein Kühlschrank. Sprechen Sie schön langsam, dann lege ich die Nachricht gleich ins Gefrierschrank. Nee, später hören Sie es dann an. Oder ene mene miste, hier spricht nur die Kiste. Ene mene meck, denn wir sind weg. Ene mene mu, und jetzt kommst du. Auch nicht schlecht, oder? Warum braucht man denn überhaupt einen Anrufbeantworter? Weil man eine Nachricht hinterlassen will. Weil man möchte, wenn der andere nach Hause kommt, dann blinkt das, und manchmal ist es sehr, sehr nervig, wie das blinkt. Der muss das unbedingt, sobald er nach Hause kommt, hören. Kann es sein, dass Gott mit uns manchmal auch so umgeht? Dass er unsere Aufmerksamkeit haben will und sehr fantasievoll mit uns umgeht und sagt, ich blinke, ich rede mit dir, komm, ich möchte dir etwas sagen. Letzte Woche sind wir in dem Buch Jona eingestiegen und wir haben uns über den Herzschlag Gottes Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche dabei war, eine ganze Reihe bestimmt, eine ganze Reihe vielleicht doch nicht. Wir haben diesen großen Herzschlag Gottes, wie er seine Liebe in diese Welt hineinschlägt, uns ganz genau angeschaut und haben gemerkt, dass der Jona in dem Buch Jona, der Prophet Jona, das überhaupt nicht kapiert hat, was für ein Herzschlag dort eigentlich ist. Gott hatte den Jona angerufen, weil er ein ganz, ganz großes Herzensanliegen hat. Und ich möchte mit euch über dieses Herzensanliegen noch ein bisschen weiter nachdenken. In diesen Herzschlag Gottes reinschauen und auch mal überlegen, wie hat denn der Jona überhaupt darauf reagiert? Oder wie reagieren wir Menschen auf solch einen Herzschlag? Wie reagierst du darauf? Wenn da so ein Anruf kommt und du kommst aus deinem Alltag nach Hause und dann blinkt es dort wie verrückt und jemand will dir was sagen. Ignorierst du das oder löschst du es gleich und denkst, ach, die Nummer kenne ich schon oder wie auch immer. Jona war ein Mann, der den Herzschlag Gottes sehr deutlich wahrgenommen hat. Der hat keinen Gehörschaden gehabt, der hat die Stimme Gottes gehört. Und das gibt es, denn Gott ist ein lebendiger Gott. Gott redet zu uns, ob das akustisch ist oder auf ganz andere Art und Weisen. Wir schauen uns ein paar Art und Weisen gleich miteinander an. Jona hatte den Auftrag von Gott bekommen, in eine Stadt zu gehen, die mit Glauben an Gott überhaupt nichts zu tun hatte. Das waren Menschen, die haben ihr normales Leben gelebt, waren hochreligiös, aber nicht an Gott. Die haben alles Mögliche gemacht, aber nicht an Gott geglaubt. Und Jona hat diesen Gedanken überhaupt nicht gefallen. Denn Jona war ein Prophet, der beim König angestellt war, dem ging es gut, der hat sein Auskommen gehabt. Und jetzt sagt Gott ihm, mach dich auf und geh in eine fremde Stadt und rede dort von meinem Herzschlag. Hat ihm nicht gefallen, überhaupt nicht. Und dann lesen wir in den ersten Versen von diesem Buch Jona, dass er sich aus dem Staub macht, dass er in ein Schiff steigt und genau in die entgegengesetzte Richtung reist, wo er eigentlich hin sollte. Also Gott redet zu ihm, er versteht das und macht genau das Gegenteil. Aber Gott gibt nicht so leicht auf und das hat Jona nicht erwartet. Jona rennt von Gott weg, aber Gott rennt ihm hinterher und Gott hat sehr, sehr große Fähigkeiten, dieses Blinken am Anrufbeantworter deutlich zu machen. Vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt. Dass wir alles Mögliche machen und in unserem Alltag sind oder unsere Wege gehen und es blinkt und blinkt und blinkt und blinkt an ganz unterschiedlichen Stellen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Also ich habe das schon erlebt. Und du wunderst dich darüber, wie dort eine Situation, dort vielleicht ein Bibelwort, dort ein Gespräch oder vielleicht ein Traum oder was auch immer, wie Gott zu dir redet. Du wunderst dich darüber, wie Gott ein großes Interesse an dir hat. Wir haben letzte Woche darüber uns Gedanken gemacht, dass Gott einen ganz großen Herzschlag für die Menschen hat. Und jetzt schauen wir mal genauer hin, denn heute hat er, und da schauen wir uns an, einen ganz großen Herzschlag für seinen Boten. Für diesen Jona, der eigentlich Gott kennt, der weiß, wer Gott ist, der Erfahrungen mit ihm gemacht hat, der Erlebnisse hatte und dann wegrennt und Gott sagt, nee, du kannst doch nicht wegrennen. Das geht doch nicht. Du bist mir doch so wichtig. Du bist mir doch in meinem Herzschlag drin. Ich gebe dir einen Auftrag und du kannst doch jetzt nicht wegrennen. Das ist mein erster Gedanke, Gottes Herzschlag für seinen Boten. Und Gott spricht jetzt zu Jona auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und das ist nur eine Auswahl, was von dem Repertoire, was Gott im Petto hat. Also Gott spricht noch ganz, ganz anders. Aber wir schauen uns mal die ganz unterschiedlichen Methoden an, die Gott benutzt, damit der Jona das Blinken sieht, damit Jona versteht, worum es denn hier eigentlich geht. Das Erste, was Gott benutzt, ist ein ganz großer Sturm. Die Geschichte, in der wir, vielleicht so ein Sturm wie auf diesem Bild, wo du dich gerade noch festhältst. Die Geschichte, wie sie hier beschrieben wird, ist, dass ein ganz großer Sturm zu diesem Schiff oder zu diesem Meer kommt und das Schiff in eine riesige, große Seenot bringt. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, nett formuliert, gell? Großer Wind, das war ein bisschen mehr als ein großer Wind. Und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, sodass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Ich habe sowas noch nie erlebt. War jemand von euch schon mal auf dem Meer und seid fast gekentert? Wenn man auf einem Binnensee, so Brombachsee oder wo auch immer, kentert, ist schlimm genug. Oder wenn man eine Kanutour macht und fast kentert, ist schlimm genug. So Sachen haben wir erlebt mit der Jugend. Aber dass du auf hoher See bist und das ganze Schiff kurz davor ist zu zerbrechen, deine einzige Sicherheit, ist ganz schlimm. Und das Schiff, man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute, die ganze Besatzung fürchtet sich und jeder schreit zu seinem Gott. Dann werfen sie das ganze Schiffsgerät, was im Schiff war, ins Meer raus, damit das Schiff leichter wird. Aber Jona ist ganz unten hingekrabbelt und er schläft. Coole Geschichte. Wie kann so ein Mensch da unten schlafen? Und alle sind total fertig. Gott sendet einen ganz heftigen Sturm und bringt das Schiff, die Seeleute, die Schiffsladung, die Passagiere, den Jona in Gefahr. Und zwar so schlimm, dass die erfahrenen Schiffsleute eine riesige Angst bekommen. Merkt ihr, wie Gottes Herzschlag ist? Gott riskiert, nun gut, weil Gott weiß, wie es ausgeht, aber Gott riskiert, eine ganze Schiffsbesatzung, das Schiffzeug fliegt alles raus, damit er seinen Boten neu ansprechen kann. Damit er den einzelnen Menschen erwischt. Kennst du sowas aus deinem Leben? Dass du denkst, boah, diese Situationen, wie das jetzt alles zusammenpasst, das kann doch nur Gott sein. Die Seeleute waren erfahrene Männer, die hatten manchen Sturm schon miterlebt, denn das war ihr Beruf. Sie sind Tag aus, Tag ein auf dem Meer gewesen. Und dann wird uns beschrieben, dass sie so eine große Angst bekommen, dass sie jeder schrie zu seinem eigenen Gott. In der damaligen Zeit hatte man drei Götter, einen nationalen Gott, also dort in der Nation, in der man aufgewachsen ist, einen Familiengott und einen persönlichen Gott. Das war so in der damaligen Zeit in den Kulturen, nicht Israel, aber in den Kulturen außenrum. Drei Götter. Und die haben versucht, diese drei Götter gnädig zu stimmen, damit der Sturm aufhört. Und sie machen alles Mögliche, was ihnen in den Sinn kommt. Und Gott sagt, noch einen kleinen Moment. Es dauert noch. Es dauert noch. Denn der eine schläft noch. Merkt ihr den Herzschlag? Den einen, den will ich haben. Den einen ganz persönlich. Den will ich ansprechen. Die ganze Mannschaft fängt an zu beten, die verschiedenen Götter um Hilfe anzubeten. Außer der Jone, der schläft. Gott schafft manchmal Umstände, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und es kann so ein Sturm sein, wo du denkst, alles weht weg und du hältst dich gerade noch so fest und weißt gar nicht, wie du da weiterkommen sollst. Das können die größten Umstände sein, es kann ein Unfall sein, was auch immer. Für mich ist dieser Schlaf, den der Jona hat, ein geistlicher Schlaf letztendlich. Er schläft dort und ich weiß nicht, was er geträumt hat, ob er gut geschlafen hat, schlecht geschlafen hat. Wahrscheinlich hat er schlecht geschlafen, es hat zu sehr gewackelt und geschaukelt. Aber für mich ist das ein Bild von einem geistlichen Schlaf. Denn Gott hat ihn gerufen und er rennt weg. Das ist der Zusammenhang. Und manchmal versucht Gott, unsere Aufmerksamkeit in der Beziehung zu ihm zu wecken und zu sagen, komm, hör auf mich, ich bin da, ich bin nicht weit weg. Ich will dir helfen, ich will dich gebrauchen. Wir haben letzte Woche darüber geredet, dass er in der Tradition vom Abraham war, wo Gott zu Abraham gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst sein Segen sein. Jona, ich will dich segnen und du sollst sein Segen sein. Ich habe was vor mit deinem Leben. Jetzt renn doch nicht weg. Es ist ein Bild für einen geistlichen Schlaf. Das nächste, was Gott macht, um die Aufmerksamkeit von Jona zu bekommen, ist, dass er den Kapitän benutzt von dem Schiff. Also Jona schläft dort unten, mit dem Sturm hat nicht so ganz funktioniert. Dann wird uns beschrieben in Vers 6, da kommt der Kapitän an ihn heran und sagt zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf du deinen Gott an. Vielleicht wird Gott an uns denken, dein Gott an uns denken, damit wir nicht untergehen. Und einer sagte zu dem anderen, und komm, wir wollen dann los und da kommen wir gleich dorthin. Das Zweite, was Gott macht, nicht nur der Sturm, sondern jetzt kommt der Kapitän. Der schaut sich um und er sieht alle Seeleute beten, wie nur Seeleute beten können. Alle liegen sie auf den Knien und machen was weiß ich. Nur einer schläft. Und er sagt, was hast du für eine geistliche Einstellung in deinem Leben, dass wenn die Not kommt, du hast keinen Anker, wo du hingehen kannst. Schlafmütze, steh auf. Wo ist dein Anker? Wo ist deine Rettung? Und er kommt zu dem Jona hin und motzt ihn an und macht ihm Vorwürfe, wie kannst du eigentlich nur schlafen? Jetzt steh auf und ruf zu deinem Gott, vielleicht ist dein Gott derjenige, der uns dabei raushelfen kann. Sehr beeindruckend, denn der Kapitän ist nicht ein frommer Mensch, überhaupt nicht. Der Kapitän war ein rauer Bursche, der hat so viel erlebt. Er war einer, der wahrscheinlich mit Gott überhaupt nichts am Hut hatte. Und er kommt zu Jona hin und spricht ihn auf seine Beziehung zu Gott an. Wie kann das sein? Hast du das schon mal erlebt, dass jemand total Fremdes in dein Leben hineinspricht und du denkst, oh, das ist vielleicht doch Gott, der jetzt zu mir redet. Es kann passieren. Sehr beeindruckend. Jona war zu diesem Zeitpunkt ein Mensch, der von Gott weggerannt ist und der war schlimmer als die Seeleute, denn die Seeleute haben gebetet, aber Jona hat nicht gebetet. Der war gottloser als alle anderen auf diesem Schiff, obwohl er ein Prophet Gottes war. Das gibt es. Jona schläft einfach, ihm ist einfach alles egal. Ein Mensch, der in einer lebendigen Beziehung mit Gott gelebt hat, ein Prophet, und der jetzt einfach wegrennt. Ist keine gute Kombination. Und Gott aber möchte ihn wiederhaben. Gott hört nicht auf zu reden. Was ist das Nächste, was dann passiert? Gott redet durch den Sturm, Gott redet durch den Kapitän und jetzt kommen die Seeleute. Jetzt kommt der Umstand. Jetzt kommt die Situation, wie die Situation ausgeht. Vers 7, und einer sagte zu den anderen, kommt, wir wollen losen, um zu erfahren, warum uns dieses Unglück trifft. Und dann kommen sie alle zusammen, total verzweifelt, weil nichts geholfen hat, und sie nehmen die Lose, ob sie Würfel waren oder was auch immer, ob das so viele Leute waren wie bei diesem Bild oder auch nicht, wir wissen das nicht. Und sie werfen das Los, die Würfel, oder sie ziehen Strohhalme oder irgendwas, ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Und das Los fällt auf Jona, die Lebensumstände. Gott lenkt mitten in der allergrößten Not. Gott hat sich in dieser Situation nicht verabschiedet, denn Gott hat alles unter Kontrolle. Und er passt auf, jetzt werde ich den Jona erwischen. Jetzt muss er es doch begreifen, was ich mit ihm vorhabe. In den Sprüchen lesen wir Kapitel 16, der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Wie Gott das will, so fällt das Los. Das sind die Lebensumstände. Spielt dann keine Rolle, welches System sie benutzt haben. Wichtig ist, dass Gott es unter Kontrolle hat und dass das Resultat ist, was Gott will. Und es gibt Lebensumstände in unserem Leben, die sprechen lauter als alles andere, wo Gott deine Aufmerksamkeit haben möchte. Und als das geschehen ist, Vers 8, sagen die Seeleute, sag uns doch, warum ist dieses Unglück über uns gekommen? Was ist dein Beruf? Wo kommst du her? Aus welchem Land kommst du und von welchem Volk bist du? Ganz viele Fragen in einem Satz. Merkt ihr die Verzweiflung, die da drin steckt? Normalerweise stellt man eine Frage, wartet auf die Antwort, dann kommt die zweite Frage, wartet auf die Antwort. Hier sind ganz viele Fragen. Er wird bombardiert mit Fragen. Was ist denn da los in deinem Leben? Kann es sein, dass du es bist? Jona hatte bis zu diesem Zeitpunkt nichts gesagt, gar nichts. Der hat nicht gesagt, wo er herkommt, was sein Beruf ist, welche Nationalität er hat, welchen Gott er verehrt. Er hat nichts davon erzählt, dass er ein Prophet ist oder dass er von Gott wegrennt. Er hat nichts erzählt. Und jetzt wollen sie das von ihm wissen. Er wollte einfach nicht auffallen. Wenn man von Gott wegrennt, will man nicht auffallen. Das ist so. Man taucht in der Menge ein und man lebt so sein Leben. Aber Gott ist das nicht egal. Gott fordert uns dort immer wieder raus. Sein Herz schlägt immer noch für den Jona. Wir haben den Sturm gehabt. Wir haben den Kapitän gehabt. Wir haben das Los oder die Lebensumstände. Und das bringt den Jona dorthin, wo er Farbe bekennen muss. Was ist mein Beruf? Was ist meine Identität? Wozu bin ich da? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Er muss Farbe bekennen. Und wisst ihr, das ist nicht, wenn man eine Berufung von Gott hat, wie der Jona hier, er war ein Prophet, dann ist das nicht ein Beruf, den ich einfach wechsle, sondern das ist eine Berufung. Das ist eine Lebensberufung. Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du gehörst mir. Und wenn du darauf mal reagiert hast und sagst, mein Leben öffne ich für dich und ich möchte dir nachfolgen, ich habe deine Güte erlebt, ich habe deine Liebe erlebt. Und Gottes Herzschlag ruft immer weiter und weiter und es blinkt und er lässt dich nicht los. Das ist die Geschichte von Jona, von einem Propheten, der wegrennt. Gott stellt manchmal Hindernisse in unserem Leben und in dieser Situation ist das so und manchmal bei uns auch, dass es fast an jeder Weggabelung in unserem Leben, fast an jedem Tag passiert irgendwas, wo du staunst und denkst, was ist das jetzt? Das ist nicht normal. Und du denkst drüber nach. Die unterschiedlichsten Dinge weisen uns auf unsere Beziehung zu Gott hin. C.S. Lewis ist ein ganz großer englischer Schriftsteller, der hat es einmal so gesagt, die Schwierigkeiten sind das Megafon Gottes. Wenn Gott redet, wenn Gott laut redet, wie bei Jona, ist das Megafon Gottes. Manchmal hat Gott keine andere Chance mehr, als durch Probleme und Schwierigkeiten zu uns zu reden. Das heißt nicht, dass jede Schwierigkeit ein Reden Gottes ist. Wir dürfen das nicht unbedingt rumdrehen. Aber wenn viele Schwierigkeiten kommen und du in deiner Beziehung zu Gott Oder andersrum, Gott eine intensivere Beziehung zu dir haben möchte. Vielleicht redet er durch Schwierigkeiten. Vielleicht redet er durch Herausforderungen, die dich dorthin bringen, dass du dich zurückziehst und dich vielleicht hinkniest oder die Hände faltest oder einen Spaziergang machst und zu Gott schreist. Das kann sein, dass Gott das macht. Gott redet zu Jona nicht durch eine kleine, leise Stimme. Das macht Gott vielleicht an anderen Stellen und das lesen wir auch. Oder durch ein inneres Gefühl, sondern es war ein lautes, deutliches Reden Gottes. Es war ein Sturm. Es waren die Lebensumstände. Es waren Menschen, raue Seeleute, die ihn angesprochen haben. Vielleicht redet Gott durch andere Menschen zu dir. Kann sein. Vielleicht redet Gott durch Lebensumstände zu dir, durch irgendeine andere Situation. Auf jeden Fall lässt Gott hier eine Reihe von Umständen zusammenspielen, um letztendlich den Jona zu erreichen. Und wisst ihr, was ich ganz toll finde bei der Geschichte? Wir haben unseren eigenen Willen. Wir können Ja sagen zu Gott und wir können Nein sagen zu Gott. Wir können sagen, ich möchte mit Gott leben oder ich möchte an Gott glauben und ich möchte den Weg gehen. Oder wir sagen, nein, das will ich nicht. Die Freiheit hat uns ja Gott gegeben. Aber dass Gott in seiner Liebe diesen Anrufbeantworter blinken lässt und blinken lässt und blinken lässt und blinken lässt. Das erstaunt mich in dieser Geschichte. Was treibt Gott an, den Jona nicht aufzugeben, sondern einen Sturm zu schicken und Menschen zu schicken und Lebensumstände, nur damit er diesen einen Kerl kriegt? Das erstaunt mich. Warum macht Gott so etwas? Es ist sein Herzschlag. Gehen wir mal ein Stück weiter. Gott hat einen Herzschlag für den Jona und er möchte ihn unbedingt haben. Aber er hat auch einen Herzschlag für die anderen, die dort mit im Boot sind. Der zweite Gedanke, der mir wichtig geworden ist, Gottes Herzschlag nicht nur für Jona, sondern für die ganze Schiffsbesatzung. Ich habe euch eben vorgelesen, wie die Seeleute reagiert haben. Gott benutzt hier die Seeleute, um zu Jona zu reden, damit dem die Augen aufgehen und der wach wird. Aber Gott benutzt auch den Jona, um zu den Seeleuten zu reden. Gott möchte nicht nur den Jona haben, sondern er möchte das ganze Schiff haben. Und das finde ich total spannend. Wir sehen hier Gottes Liebe für jegliche Menschen, ob das fromme Menschen sind aus dem Volk Israel oder ob das ganz Menschen sind, die mit Gott eigentlich nichts am Hut haben, die rauen Seeleute. Gottes Liebe und sein Plan für die Menschen schlägt hier durch. Wir haben letzte Woche eine ganze Menge darüber geredet. Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, dann lesen wir in Vers 14, dass die ganze Besatzung dann zu Gott ruft. Lass uns nicht untergehen. Lass uns wegen der Seele eines Menschen, eines Mannes nicht untergehen. Rechne uns nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Eine ganze Schiffsbesatzung, wir haben vorhin so ein Bild gesehen, von rauen Seeleuten, geht auf die Knie und schieben all die fremden Götter, zu denen sie gebetet haben, National, Familiengott, persönlich Gott, alles auf die Seite und beten zu dem einen Gott. Obercool. Wie Gott die Aufmerksamkeit von Menschen erreicht. Gott ist derjenige, der jegliche Situation heraus und verändern kann. Und ich glaube, dass die Seeleute hier eine Gottesbegegnung hatten. Hast du schon mal eine Gottesbegegnung gehabt? Wo du sagst, das kann nur Gott gewesen sein. Und das prägt dich und du legst alles, was du vorher so, was dir so wichtig war, auf die Seite und sagst, also im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte, ist das, was ich jetzt erlebt habe mit diesem Gott, das einzig Wichtige. Das ist so fundamental, das hat mein Leben so geprägt, jetzt brauche ich das andere alles gar nicht mehr. Es ist eine Gottesbegegnung. Wir haben das miterlebt, dass Gott derjenige ist, der alle Umstände kontrolliert. Sie haben miterlebt, dass Gott derjenige ist, der dem Jona so sehr liebt, dass er ihm hinterherrennt und die Umstände verändert und dann kommt der Wind und all das haben wir uns angeschaut. Und sie haben das erlebt, und das habe ich euch noch nicht vorgelesen, sie werfen dann den Jona aus dem Schiff raus, weil das der Ratschlag vom Jona war, werft mich raus und dann wird alles vorbei sein. Und sie versuchen dann, das irgendwie noch anders zu deichseln, aber das funktioniert nicht. Sie versuchen zu rudern und was weiß ich alles, funktioniert nicht und dann werfen sie ihn raus. Und von diesem Moment an ist der Sturm weg. Das gibt es nicht. Denn Gott redet. Seine Gottesbegegnung. Gott hat die Macht, dass sich die Wellen widerlegen und das war eine Demonstration der Macht Gottes. Jetzt stellt euch mal vor, die ganze Schiffsbesatzung erlebt das, der Kapitän, die Seeleute, alle, die dort dazugehören, sie erleben die Demonstration Gottes. Sie kommen in Joppe an, dort, wo sie hinfahren wollten. Was haben sie als erstes gemacht? Lasst mal eure Fantasie ein bisschen spielen. Ich glaube, die erste Frage, als sie an Land gingen, war die, wo gibt es einen Ort, wo Menschen an diesen lebendigen Gott glauben. Wir möchten mehr davon wissen. Wir möchten rausfinden, wer ist dieser Gott, der Himmel und das Meer über Tod und Leben, über Naturgewalten die Macht hat. Und sie haben sich eine jüdische Gemeinde gesucht, logisch. Denn das waren die Leute. Und der Jona hat es ja auch gesagt, zu wem er letztendlich gehört. Das Erste, was sie taten, ist, dass sie rausfinden wollen, wer ist dieser Gott. Und die haben das nie mehr vergessen, was sie an diesem Tag auf dieser Reise erlebt haben. Es ist eine Gottesbegegnung. Es ist der Herzschlag Gottes nicht nur für den Jona, sondern ein Herzschlag Gottes für die ganze Schiffsbesatzung. Und er möchte, dass er die alle erreicht. Es ist ein sehr, sehr gutes Bild für die Liebe Gottes, dass Gott Menschen am Herzen liegen. Nicht nur die Oberfrommen, die vielleicht beruflich Prophet und so, sondern jeder Mensch liegt Gott am Herzen. Und der Segen kam letztendlich, als der Jona seine Schuld oder seine Situation dann festgestellt hat. Wir haben den Herzschlag Gottes für seinen Boten, wir haben den Herzschlag Gottes für die Schiffsbesatzung. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie reagiert denn der Jona auf diesen Herzschlag Gottes? Jona bekennt Farbe, der packt aus. Und wir lesen in Vers 9 ein Bekenntnis. Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und auch das Trockene gemacht hat. Und da fürchteten sich die Leute sehr und sagten zu ihm, warum hast du denn so etwas uns angetan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn weggerannt ist, geflohen ist. Denn das hatte er ihnen gesagt. Ich bin ein Hebräer, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, Sturm, des Meeres, Chaos und der das Trockene gemacht hat, der euch auch wieder ins Trockene bringen kann. Den Gott, der das alles gemacht hat, den Schöpfer von Himmel und Erde, den fürchte ich. Endlich bekennt er Farbe. Und Gott hat den Jona so weit, dass er wieder dorthin kommt, wo seine Identität ist. Bist du Christ? Glaubst du an Jesus Christus? Dann ist das deine Identität. Für einen Juden, wir haben vorhin diesen Vers bei der Kindersegnung gelesen, höre Israel, der Herr, dein Gott ist der Herr alleine. Das ist die Identität von einem jeden Juden. In der damaligen Zeit haben sie dieses Gebet auch heute noch jeden Tag gebetet. Das ist ihre Identität, dass sie einen Gott haben, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dass sie nichts anderes anbeten. Bist du Christ? Dann ist dein Glaube an Jesus deine Identität. Und Gott möchte den Jona wieder dort zurückbringen, dass er seine Identität wiederfindet. Dass er seine Schuld, die er hier hat, dass er weggerannt ist, einsieht und auch feststellen kann, dass er vor Gott nicht wegrennen kann. Und das macht den Seeleuten einmal eine riesengroße Angst, aber dann letztendlich ist es ja auch der Weg dann aus der Rettung raus. Aber mit einem ungehorsamen Propheten, einem Menschen, der von dem Gott des Himmels und der Erde wegrennt, zusammen in einem Boot zu sitzen und den größten Sturm des Lebens zu erleben, das macht ihnen Angst. Und deswegen reagieren sie so. An diesem Punkt wusste Jona jetzt, dass Gott seine Finger im Spiel hat. Vers 12, ich weiß, dass ich schuld daran bin, dass der Sturm über euch gekommen ist. Also er gibt seine Flucht vor Gott zu und Gott redet dann zu ihm. Er ist verantwortlich. Und dann wird er über Bord geworfen und ich habe es eben schon gesagt, das Meer wird absolut ruhig und dann wird uns beschrieben, was die Seeleute machen. Sie fangen an, zu Gott zu beten, sie geben Gelübde, sie bringen Opfer, so wie die das gewohnt waren. Sie machen Versprechen und sagen, Gott, wenn das der wirkliche Gottesbegegnung mit dir war, und ich kann gar nicht anders, ich verspreche dir mein Leben zu geben, dir ein Leben lang nachzufolgen. Das ist ein Versprechen. Was ist ein Opfer? Sie geben Wichtiges, was ihnen wichtig ist, geben sie her und sagen, ich mache dir ein Geschenk. Ich möchte nicht, um dich gnädig zu stimmen, sondern das ist mir viel wert. Du bist mir viel wert. Das sind Opfer. Und das wird uns hier beschrieben. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und sie taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Weil der Jona sich hat finden lassen. Gott hat ganz verschiedene Umstände gebraucht, um zu Jona zu reden. Jona versteht das, er reagiert richtig, er gibt seine Flucht zu und dann kommt der Segen. Und wir sehen den Herzschlag für den Jona und wir sehen den Herzschlag für die ganze Schiffsbesatzung, alle, die dort, nachdem sie das erlebt haben, zum Glauben kommen. Wenn wir diese Geschichte von der Flucht Jona uns durchlesen, dann können wir sagen, eine schöne Geschichte. Ja, schon tragisch für die, die das dort erlebt haben, aber wir sitzen jetzt hier schön trocken, wir haben einen schönen Vormittag, wir haben einen schönen Gottesdienst, ist eine ganz lockere Geschichte. Die nehmen wir so mal ganz locker. Aber ich glaube nicht, dass es eine lockere Sonntagsschulgeschichte ist. Wisst ihr warum? Weil diese Dinge, die ich eben erzählt habe, wie Gott mit Menschen umgeht, weil das Beispiele sind, wie Gott mit dir und mit mir umgeht. Weil das Bilder sind von dem Herzschlag, wie Gott uns nachgeht, wie Gott eine Beziehung zu uns möchte, wie Gott uns in Lebensumständen, vielleicht durch eine Tragödie, vielleicht durch besondere Segnungen, wie auch immer, redet und der Anrufbeantworter blinkt und blinkt und blinkt. Und immer wieder blinkt. Könnt ihr das bestätigen aus eurem Leben, dass das bei euch so ist? Bei mir ist das so. Es ist der Herzschlag Gottes. Und deswegen können wir nicht sagen, das ist eine Geschichte, die vor tausenden von Jahren war und die kann man auch wieder vergessen. Es ist eine Geschichte, die heute passiert. Die heute in meinem Leben passiert, in deinem Leben passiert. Es ist Gottes Herzschlag, wo er dich haben möchte und wo er Menschen um dich herum haben möchte. Und wir alle, wir haben eine Berufung. Gott sagt zu jedem Menschen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du an Jesus Christus glaubst und dein Leben öffnest und das bekennst, dann hast du eine Identität als ein Kind Gottes. Dann bist du jemand, der sagt, ich habe die Güte Gottes erlebt, die Liebe Gottes erlebt, die Liebe Gottes ist bei mir angekommen, die Liebe Gottes hat mein Inneres erfüllt. Und jetzt habe ich eine neue Identität als ein Kind Gottes. So beschreibt die Bibel das. Und ich möchte euch noch eine Sache sagen, die hier in diesem Text drin steht. Gott kommt immer an sein Ziel. Und das tröstet. Auch wenn wir unsere Wege, unsere Umwege gehen oder unsere was auch immer, Gott kommt an sein Ziel. Aber er möchte dich mit dabei haben. Und wenn du sagst, nein, ich soll in die Richtung gehen, aber ich gehe jetzt erstmal in die Richtung, weil mir die viel angenehmer ist, wird Gott sagen, ich gehe mit dir diesen Umweg mit. Und wenn dann dort dieser Sturm kommt oder dieser Kapitän kommt oder die Seeleute, die Lebensumstände kommen, ich gehe dort mit denn ich möchte, dass du dort ankommst. Irgendwann werden wir dort ankommen, aber ich gehe mit dir mit und ich finde das so tröstlich, dass Gott uns mit uns mitgeht, dass Gott auf den Jona nicht verzichten will und nicht verzichten kann und alle Hebel in Bewegung setzt, damit er diesen einen Menschen erwischt. Sehr, sehr, sehr tröstlich. Wie ist denn letztendlich unsere Reaktion? Ich habe das eben so gesagt, dass das ja nicht eine Geschichte ist, die vor tausenden von Jahren war, sondern letztendlich eine Geschichte ist, die heute passiert. Wenn wir Gottes Reden hören in unserem Leben, wie reagieren wir denn wir darauf? Wir können da relativ flapsig drauf reagieren mit irgendeinem Anrufbeantworterspruch und sagen, ja, ich höre mir das irgendwann mal an. Oder wir können sagen, Gott, wenn du blinkst, wenn du redest, dann will ich hinhören. Dann drücke ich auf die Play-Taste, mache alles andere aus und höre mir das an, was du mir zu sagen hast. Wir wollen nicht vor den Bemühungen Gottes wegfliehen, um uns anzusprechen, um zu uns zu reden. Fliehe nicht vor den Bemühungen Gottes, dich zu erreichen und dich in seinen Dienst zu nehmen. Gott hat ein ganz großes Anliegen für dein Leben. Das muss nicht so eine große Geschichte sein wie beim Jona. Das kann sein, dass er dir einen Nachbar über den Weg führt. Das kann sein, dass in deiner Familie eine Situation kommt und du mit deinem Partner oder mit deinen Kindern über Gott redest und du dort einen Auftrag hast. Es kann ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, wo Gott dich mit benutzen möchte. Aber ich glaube, dass Gott zu uns redet. Schauen wir uns nochmal das letzte Bild an, wo die verschiedenen Dinge dort sind, wo Gott zu uns redet. Es gibt Situationen, wo sowas passiert, wo du dich mit aller Kraft nur noch festhältst und denkst, was ist denn hier los? Überleg mal darüber, vielleicht ist das ein Reden Gottes. Vielleicht will Gott dir irgendwas sagen. Vielleicht will Gott dich wachrütteln, weil du zwar hier hellwach bist, aber letztendlich irgendwo im Boot unten schläfst, in deiner Beziehung zu Gott. Vielleicht will Gott zu dir durch einen Kapitän reden, durch jemanden, der was zu sagen hat, durch jemanden, der vielleicht über dir steht, der eine Autorität hat. Vielleicht kommt irgendeine Situation hinein und Gott redet durch deinen Chef zu dir. Kannst du dir das vorstellen? Jemand, der mit Gott vielleicht gar nichts zu tun hat, aber er redet. Und er bringt dich in eine bestimmte Situation, wo du Farbe bekennen musst. Oder Gott redet zu dir durch Lebensumstände. Wo du denkst, also wie das jetzt gekommen ist, wie die Würfel gefallen sind, das kann nur Gottes Weg sein. Gott redet auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Und die Geschichte von Jona, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, macht uns Mut, uns aufwecken zu lassen. Und wenn das Telefon klingelt, wenn der Anrufbeantworter blinkt, dann nimm das sehr, sehr ernst. Vielleicht will Gott zu dir reden und vielleicht will Gott dir seine Liebe ganz neu zeigen. Vielleicht will er dich dort in eine neue Gottesbegegnung hineinführen und du sagst, wow. Und dann reagierst du so wie die Seeleute und du sagst, sie fürchteten den Herrn sehr und sie taten dem Herrn Opfer und Gelübde, Versprechen und Geschenke. Das wäre doch was. Ich möchte gerne mit uns beten und ihr dürft gerne aufstehen dazu. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir danken dir, dass du nicht irgendwie stumm bist, sondern dass du redest, dass du in unser Leben hineinsprichst. Und wir danken dir, dass wir dir nicht egal sind. Der Bote Jona war dir nicht egal, die Seeleute waren dir nicht egal, der Kapitän, der Koch, wer auch immer, wer dort auf dem Schiff war, war dir nicht egal. Und ich danke dir, dass du auch in unserem Leben alles Mögliche in Bewegung bringst, damit wir deine Aufmerksamkeit bekommen, damit wir dir zuhören. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deinen Herzschlag, ich Ich danke dir für deine Treue, auch wenn wir wegrennen. Und wir danken dir, dass du letztendlich auch mit unserem Leben ans Ziel kommst. Denn du bist derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Amen.